Herzlich willkommen zu den Business Turbos, dem Podcast von Philipp Semmelroth. Ich bin Philipp Semmelroth und freue mich, dass du heute wieder live mit dabei bist. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema Energielevel sprechen. Ich glaube, dass wir nur Ergebnisse im Leben erzielen können, wenn wir einfach mit Energie an irgendwas rangehen. Aber diese Energie muss eben auch im Überschuss vorhanden sein, weil immer dann, wenn du was anstößt, überträgst du ja sinnbildlich gesprochen Energie in irgendetwas. Und das funktioniert ja nur, wenn du dich in einem Überschuss und nicht in einem Defizit befindest. Deshalb bin ich eben auch, ich habe es in verschiedenen Büchern geschrieben, sehr, sehr vorsichtig, mit wem ich so Zeit verbringe, weil du natürlich auch immer wieder mit Leuten Kontakt hast, so im Laufe des Tages, im Laufe der Woche, im Laufe des Monats und im Laufe des Lebens, die dir eigentlich eher Energie abziehen, als sie dir Energie bringen. Und ich glaube, das ist einfach eine Investition, die man nicht tätigen sollte, weil sie dich am Ende des Tages eben einfach schlechter dastehen lässt, als du ursprünglich aufgestellt warst. Und wenn die Energie weg ist, dann bist du müde, dann bist du vielleicht schlecht gelaunt, dann fehlt dir die Motivation, dann fehlt der Antrieb. Und wenn du überhaupt nicht mehr ins Handeln kommst, dann hast du natürlich auch keine Ergebnisse. Und dann ist es aus meiner Sicht auch leichter, in so eine Abwärtsspirale zu geraten, als wieder auf Kurs zu kommen. Und von daher glaube ich, man muss sehr, sehr früh einfach Gegenmaßnahmen ergreifen, wenn irgendwas passiert, was tatsächlich einfach dafür sorgt, dass wir schlechte Laune haben und dann natürlich auch im Prinzip uns ausgelaugt fühlen. Und heute möchte ich mit dir über so ein paar Ideen sprechen, die du einfach mal auch für dich validieren kannst, einfach mal verifizieren, sehe ich das genauso, siehst du das anders, weil es ja nicht tatsächlich zwingend erforderlich ist, dass wir am Ende dieser Folge zur gleichen Meinung kommen. Es ist aber vielleicht durchaus von Vorteil, wenn wir beide nochmal drüber nachgedacht haben. Ich jetzt hier laut und lass dich an meinen Gedanken teilhaben und du dann einfach für dich und dann schauen wir einfach mal, wo uns das Ganze hinführt. Also, schau mal, ich glaube, man muss sich das Ganze eben auch mehrdimensional anschauen. Wir haben ja eigentlich in unserem Leben und in unserem Alltag verschiedene Phasen. Das beginnt ja häufig mit der Phase zu Hause. Du wachst irgendwie auf und dann sind da Leute, die zu deiner Familie gehören, Leute aus dem engeren Kreis. Dann gehst du vielleicht auf die Arbeit, ob du da jetzt wirklich physisch hingehst oder über Remote und Homeoffice und so weiter mit Leuten in Kontakt trittst, spielt jetzt aus meiner Sicht erstmal keine Rolle. Das heißt aber, du interagierst mit anderen Menschen. Dann hast du vielleicht aber auch irgendwie telefonisch oder arbeitsbedingt Kontakt mit Leuten, die du nicht so oft siehst, sei es mal eine Polizeikontrolle, sei es mal eine Interaktion mit dem Finanzamt, sei es mal, wenn du zum Beispiel, wie ich jetzt letztens so einen Pass beantragt habe mit irgendwelchen Behörden oder so. Das heißt, es gibt ja eine Vielzahl von Leuten, mit denen du auch teilweise nur kurze Kontakte hast. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn du mit einem anderen Menschen Kontakt hast, musst du eigentlich mal kurz verifizieren, hat mich das energetisch nach vorne gebracht oder eher zurückgeworfen, damit du daraus entsprechend auch lernen kannst, worauf musst du zukünftig stärker achten und vielleicht auch, wie kannst du dich schützen, dass du dich am Ende des Tages nicht so ausgelaugt fühlst. Weil es gibt ja durchaus Situationen, die lassen sich nicht vermeiden und es gibt eben andere Situationen, die lassen sich auch bewusst herbeiführen, weil du daraus halt Energie ziehst. Und auch wenn das jetzt alles so ein bisschen abstrakt und so weiter klingt, ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, sich das Ganze mal strategisch durch den Kopf gehen zu lassen und es nicht einfach nur dem Zufall zu überlassen, ob man einen guten oder einen schlechten Tag hat, weil tatsächlich würde ich das an meinem Leben festmachen, wenn du da eine gewisse Konsequenz reinbringst und dich auch einfach schützt an verschiedenen Stellen, wirst du merken, dass es jeden Tag einfach ein bisschen mehr Energie gibt. Und wenn du immer mit einem kleinen Überschuss ins Bett gehst, dann hast du natürlich irgendwann auch einen ganz großen Überschuss. Und das fällt dir vor allen Dingen dann auf, wenn du dich mit anderen Leuten austauscht oder mit denen zusammentriffst, die eben schon lange keine Energie mehr haben. Und dann denkst du dir so, wow, das ist aber auch übel. Und dann hast du auch teilweise natürlich vielleicht keine Idee, wie man die wieder auf Kurs bringen könnte. Und musst du ja vielleicht auch nicht, weil wenn du jetzt nicht in diesem sozialen Aspekt da tätig bist, dann musst du ja vielleicht dich auch nicht um jeden kümmern und kannst einfach sagen, okay, ich bin ja für das Glück der anderen Menschen nicht verantwortlich. Ich kümmere mich erstmal um meins und dann bist du ja auch eher handlungsfähig. Grundsätzlich dieses Gedankenbild möchte ich dir auch nochmal an anderer Stelle auch vor Augen führen. Wenn du beispielsweise im Flugzeug eine Sicherheitseinweisung verfolgst, dann kennst du vielleicht diese Ansage. Viele hören ja einfach gar nicht mehr zu, wenn man das inzwischen so oft gehört hat. Aber da gibt es diese eine Passage, wo du auf diese Sauerstoffmasken hingewiesen wirst. Und da steht dann auch oder wird dir ganz klar erklärt, im Falle eines Druckverlustes fallen Sauerstoffmasken aus diesem Ding da oberhalb des Sitzes. Ziehen Sie diese Maske an Ihr Gesicht, hängen Sie dann diese Schlaufe da über den Kopf und so weiter, atmen Sie ruhig und kümmern Sie sich dann rechts und links um Ihren Sitznachbarn. Da sagt keiner, wenn es zu einem Druckverlust kommt, schauen Sie bitte, wer alles im Flugzeug Ihre Hilfe braucht und rennen Sie wie so ein aufgescheuchtes Huhn von Gang zu Gang, gucken Sie, dass Sie alle anderen schützen und denken Sie zuletzt an sich selber, weil das dann unterm Strich einfach die größte Sicherheitsfunktion bringt und dafür sorgt, dass jedem irgendwie geholfen wird, sondern die sagen, denk erst an dich und dann aus der Position der Stärke heraus, wo du letztlich sicher bist, musst du dich um den Rest kümmern. Das gilt ja auch bei Unfallszenarien. Ja, wenn du beispielsweise an eine Unfallstelle kommst und siehst, da ist irgendwie vielleicht was passiert, vielleicht bist du sogar auch selber involviert, entweder weil du Teil des Geschehens bist oder eben du bist sozusagen direkt nah dran, einer der Ersten an der Unfallstelle vor Ort, dann ist es halt wichtig, dass man sich an folgende Regel hält. Eigensicherung kommt vor Fremdsicherung. Das heißt, bevor du allen anderen hilfst, guck erstmal, dass dir nichts passieren kann. Und dann vielleicht auch sich das ganze Geschehen nicht noch verschlechtert, weil irgendwelche weiteren Leute in diese Unfallstelle reinrasseln. Das heißt also Unfallstelle absichern und so weiter und so weiter. Aber es geht halt immer darum, dass man sich erstmal um sich selber kümmert. Und das ist mir deshalb so wichtig zu betonen, weil viele eben das als egoistisch einstufen und vielleicht auch denken, boah, das ist aber sehr stark ich-bezogen. Das finde ich persönlich nicht so gut, weil uns ja irgendwie auch immer wieder an verschiedenen Stellen, Schule und anderen sozialen, Bünden und Vereinigungen immer wieder klar gemacht wird, wir dürfen nicht nur an uns denken, müssen auch an alle anderen denken. Aber ich glaube, starke Menschen können eher abgeben und deshalb ist es halt wichtig, dass du die Stärke erhältst und deshalb sehe ich da nichts Schlechtes drin, weil unterm Strich davon alle profitieren. Mir hat auch ein Coach, den ich in den USA habe, auch mal irgendwann gesagt, es ist zwar toll, dass es solche Streetworker gibt, die zum Beispiel durch die Straßen laufen und sich um die armen Menschen kümmern, die da auf dem Bürgersteig leben und so weiter. Aber er sagt, es macht natürlich in vielen Fällen mehr Sinn, wenn man die Möglichkeiten hat, sich vielleicht eher darum zu kümmern, irgendwie was beruflich zu bewirken, eine hohe Wertschöpfung zu erzielen, die dann auch zu einer gewissen Steuerzahlung führt, um einfach Geld zur Verfügung zu stellen, um anderen Menschen helfen zu können. Weil so ein Streetworker, der kann halt von, bedürftiger Person zu bedürftiger Person laufen und da unterstützen. Aber der hat natürlich auch eine limitierte Reichweite, wohingegen jemand, der ganz, ganz viele Überschüsse produziert und die entweder über das Steuersystem oder auch durch Spenden und so weiter aktiv zur Verfügung stellt, vielleicht einen ganz größeren, also einen deutlich größeren Hebel hat und damit im Endeffekt einfach mehr für alle tut, auch wenn er sich selber nicht direkt darum kümmert, sondern die Ausführung dann anderen Leuten überlässt. Das heißt, lass uns mal in dieser Folge nicht über das moralische Thema sprechen, was ja auch jeder von uns vielleicht unterschiedlich bewertet, sondern einfach mal nur über die rationalen Punkte sprechen, die ich jetzt mit dir diskutieren möchte. Denn tatsächlich glaube ich, man muss das eben in verschiedenen Lebenslagen sehen. Meine Mama ist 81 aktuell, die hat zum Beispiel die ein oder andere Bekannte. Wenn die dann da war, merke ich, dass meine Mutter, wenn ich dann im Nachgang mit ihr nochmal spreche, schlechtere Laune hat als vorher, weil viele Menschen doch auch einfach im Leben mit einer Menge Problemen konfrontiert sind, teilweise auch hausgemacht, wo du denen auch nicht wirklich helfen kannst. Und wenn du dich dann zu stark mit diesen Leuten beschäftigst, dann geht es dir am Ende auch schlechter, weil so eine gewisse Grundempathie bringt ja jeder von uns mit. Manche sind da super extrem gut aufgestellt und steigern sich dann auch voll in das Schicksal des anderen Gesprächspartners rein und opfern sich dann dabei auf. Andere sind ein bisschen distanzierter, was da aus meiner Sicht auch sein muss. Denn mein Vater zum Beispiel ist 2011 auf der Intensivstation gestorben. Da war es halt schon so, dass ich dann auch mit den Ärzten da ja nochmal gesprochen habe. Ich war ja auch tatsächlich in der Endphase dann mehrmals am Tag im Krankenhaus und hatte immer wieder Kontakt. Und natürlich wirkt das auf den einen oder anderen dann so, als wenn diese Leute total kühl sind und total rational sind und vielleicht total unempathisch sind. Aber ich glaube, die haben einfach für sich selber erkannt, sie dürfen das nicht zu nah an sich ranlassen, weil sie dann einfach irgendwann nicht mehr handlungsfähig sind. Die haben ja auch noch ein Leben, die müssen ja auch noch für ihre Familie, Kinder, Frau und so weiter da sein. Die müssen ja auch vielleicht dann auch nochmal an anderer Stelle funktionieren. Und wenn die den ganzen Tag gerade auf der Intensivstation immer wieder mit solchen Schicksalsschlägen zu tun haben, dann glaube ich, muss man sich in irgendeiner Form einfach abschotten, damit man sich nicht permanent aufopfert, weil dann ist man irgendwann auch eins der Opfer und dann ist auch niemandem mehr geholfen. Ich hatte damals in meiner Computerfirma auch einen Kunden, der war Psychologe und tatsächlich hatte der eine Gemeinschaftspraxis mit 4 anderen Psychologen, die waren also in Summe zu 5. Und ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, anfangs habe ich diesen Kunden ja selber betreut, später war ich ja in der operativen Ausführung der Dienstleistung nicht mehr involviert und habe dann Kollegen dahin geschickt, weil es war ein Standkunde über viele Jahre. Da habe ich meinen Kollegen immer so spaßeshalber gesagt, passt mal auf, macht die Termine bitte immer morgens um 8, weil die öffnen um 8. Seid gegen 7:50 schon an der Tür, sodass ihr direkt dabei seid, wenn die Tür öffnen. Weil wenn ihr nur 5 Minuten zu spät seid und da drin nur noch Leute in 2er-Konstellationen vorfindet, also immer irgendeinen Patient mit irgendeinem Arzt, die gerade im Gespräch sind, dann könnt ihr irgendwann nicht mehr erkennen, wer ist eigentlich der Arzt und wer ist der Patient, weil man das Gefühl hat, die haben alle in irgendeiner Form einen kleinen Schatten. Und das liegt natürlich einfach daran, dass wenn du den ganzen Tag mit Menschen zu tun hast, die verprügelt werden, die Alkoholprobleme haben, die Drogenprobleme haben, die in irgendeiner Form depressiv sind und so weiter, dann glaube ich, nimmt dich das irgendwann einfach mit. Und da war einer aus dieser Fünfergruppe, der war eben cool drauf, der hatte echt immer gute Laune. Der war auch ein super netter Gesprächspartner und ich habe mich immer bemüht, alles auch mit ihm abzustimmen. Und weil wir dann über die Jahre auch einen echt guten Draht aufgebaut haben, habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt, ich sage, hören Sie mal, was ist genau Ihr Geheimnis? Warum sind Sie so viel, ja, ich sag mal, anders als die Kollegen jetzt hier? Und da hat er gesagt, ja, Herr Semmold, ich habe einfach für mich selber erkannt, ich muss mein Business und mein Privatleben mental trennen. Das heißt, wenn ich hier abends rausgehe, nehme ich die Arbeit im Kopf nicht mit nach Hause, sonst würde ich ja nachts wach liegen, weil natürlich finde ich das auch belastend, wenn da jetzt in der Ehe jemand unter Gewalt leidet und so weiter. Das sagt er, deshalb mache ich diesen Job ja auch. Aber es hilft ja auch niemandem was, wenn ich nachts wach liege und mir darüber Gedanken mache. Und deshalb versuche ich das einfach sozusagen nicht mit nach Hause zu nehmen. Und dadurch bin ich halt auch tatsächlich immer in ganz guter Verfassung. Und ich glaube, das ist deshalb auch wichtig, weil ich glaube, dass jemand, der einen hohen Energielevel hat und in einer mental starken Verfassung ist, dass diese Person dann halt auch automatisch gesünder ist. Weil ich einfach glaube, mit weniger Energie hast du vielleicht auch weniger Abwehrmechanismen im Körper verfügbar. Dann bist du auch durch schnelle Erkältungswellen und so weiter mal eben tangiert und dann auch vielleicht mal für 10-12 Tage außer Gefecht gesetzt. Weil gerade wenn du ja jetzt Kopfarbeiter bist, ist es ja so, wenn der Kopf nicht funktioniert, weil die Nase zu ist, weil der Hals brennt, weil der Kopf an sich einfach wehtut, ja, dann bist du halt auch nicht produktiv. Dann bleiben deine Sachen alle auf der Strecke. Und deshalb, ich glaube, es gibt viele, viele Gründe, warum man sich mit seiner Energie beschäftigen sollte und überlegen sollte, was bringt Energie und dann diese Dinge gezielt herbeiführen und was kostet Energie und diese Dinge gezielt vermeiden. Und in dem Zusammenhang möchte ich dir einfach so ein paar Impulse liefern. Ich habe gestern einen Vortrag gehalten, da war ich eingeladen auf einer Veranstaltung, 150 Gäste sollten da kommen und der Kunde, der mich gebucht hat, der besitzt eine Kirche. Der hat tatsächlich eine Kirche, das ist jetzt kein offizielles Gotteshaus mehr. Es ist ja so, dass die Kirche teilweise dann auch so Kirchen wieder als normales Wirtschaftsgebäude sozusagen auf den Markt wirft. Dann werden die in irgendeiner Form, ich sag mal, entweiht. Ich glaube, das ist nicht der richtige Begriff, aber der Prozess lässt sich dadurch jetzt, glaube ich, für uns beide schnell nachvollziehen. Das heißt, da ist dann auch keine, ja, Segnung mehr drauf. Und dann steht das einfach wie jedes andere Gebäude zur Verfügung. Sieht halt aus wie eine Kirche. Wenn du drin bist, kannst du das auch nicht verneinen, dass das schon mal ein Gotteshaus war. Aber tatsächlich kann man dann dieses Gebäude auch wirtschaftlich im privaten Umfeld wieder nutzen. So hat er halt eine Kirche. Ja, und da habe ich dann gestern halt einen Vortrag gehalten und im Zuge dieses Vortrags dann im Nachgang sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die alle irgendwie mit mir sprechen wollten. Und einer, der saß da neben mir, der erzählte dann was, was mich hier zu dieser Idee für diese Podcast-Folge gebracht hat, dass er eben auch häufiger mit Leuten in seinem Business zu tun hat, die einfach irgendwann dann ihm signalisieren, ja, pass mal auf, wenn du mir jetzt hier nicht entgegenkommst, dann werden wir nie wieder Geschäfte zusammen machen, dann suche ich mir einen anderen Lieferanten und so weiter. Und die versuchen dann irgendwie durch irgendwelche Eskalation und unverschämtes Auftreten und so weiter irgendwelche Zugeständnisse zu erwarten, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Und er steht halt heute auf dem Standpunkt, dass er sagt, wenn da einer unbedingt gehen will, dann soll er doch gehen. Ich halte an diesen Leuten nicht fest, weil meistens, wenn das zu so einer Eskalation kommt, hat das ja auch irgendwie eine Vorgeschichte. Da hat er auch schon mit vielen anderen Leuten in diesem Unternehmen vielleicht Ärger gehabt und ist der im Normalfall auch nicht wirklich profitabel, weil die Kunden, die am meisten anstrengend sind und die auch immer am meisten meckern und so weiter, häufig gar nicht wirklich profitabel sind. Deshalb, wenn du die rausschmeißt, geht es dir auch wirtschaftlich nicht schlechter. Du hast also nicht nur mental einen Vorteil davon und auch deine Mitarbeiter sind weniger demotiviert, sondern du hast tatsächlich auch finanziell Vorteile davon, weil das meistens Kunden sind, die zu Zuschussgeschäften führen, wenn du die Transaktionskosten in die ganzen Deals mit einkalkulierst. Transaktionskosten kannst du in meinem Buch 55 Business Turbos für KMUs nachlesen. Link findest du hier in den Shownotes. Da kannst du, wenn du das über meine Webseite bestellst, übrigens auch meine Bücher immer in Kombination mit dem Hörbuch bekommen, zum gleichen Preis, wie wenn du beispielsweise im Buchhandel nur das Buch bestellst. Über meine Webseite kann ich halt immer das Hörbuch oben drauflegen. Und da erläutere ich dir ganz genau, was sind Transaktionskosten, warum ist es wichtig, dass man die im Auge hat, wie werden die ermittelt, was verbirgt sich alles dahinter, weil der ein oder andere guckt immer nur auf, was habe ich ausgegeben, wenn ich es gekauft habe, was habe ich bekommen, als ich es weiterverkauft habe und dann die Differenz betrachtet er als Gewinn, aber da gibt es ja tatsächlich noch eine ganze Menge Positionen, die man damit reinkalkulieren müsste, um dann überhaupt erstmal festzustellen, ist das Geschäft überhaupt profitabel gewesen. Eine Komponente ist zum Beispiel Dispositionskosten, das heißt, wenn du jetzt einen Kunden hast, den rufst du einmal an und sagst, kann ich morgen um 11 Uhr kommen und die Ware beispielsweise ausliefern oder die Dienstleistung erbringen und der sagt ja, dann hast du einen zusätzlichen Zeitaufwand von vielleicht einer Minute. Du hast aber vielleicht auch einen anderen Kunden, den kriegst du nie erreicht, den musst du also 14 Mal anrufen, dann hast du mit dem einen Termin gemacht, dann verschiebt er den Termin aber, dann musst du wieder neu planen und so weiter und diese ganze Zusatzarbeit würde ich jetzt mal unter Dispositionskosten erfassen und wenn du dann überlegst, dass das ja auf deiner Seite irgendein Mitarbeiter machen muss, dann ist natürlich jemand, der oft einfach Termine überwirft, nicht einhält und immer wieder auch zusätzliche Anfragen stellt, die nicht separat irgendwo in Rechnung gestellt werden können, weil sie nicht unbedingt unter Beratung laufen oder so weiter, einfach nicht so profitabel wie jemand, der total pflegeleicht ist. Von daher Transaktionskosten, großes Thema. Aber ich will jetzt darauf hinaus, dass wenn du jemanden hast, der eben einfach sehr anstrengend ist, dann ist der meistens eben nicht nur unprofitabel, sondern dann ist es halt auch egal, wenn du den loswirst und du tust der Organisation mehrdimensional Vorteile. Jetzt ist die Situation aber häufig die, und darüber haben wir gestern länger gesprochen bei so einem Burger und einer Currywurst, die es da auf dieser Veranstaltung gab, dass er sagte, das Spannende wäre, wenn einer von diesen Kunden dann richtig eskaliert und dann so signalisiert, wenn ich das jetzt nicht kriege, dann werde ich hier nie wieder kaufen und so weiter. Und er dann irgendwann einfach sagt, ist in Ordnung, dann lass uns die Geschäftsbeziehung an dieser Stelle einfach abbrechen. Dann drehen die sich sozusagen um 180 Grad und denken dann so, nee, also so wollte ich das jetzt doch nicht haben und so weiter. Weil die nämlich tatsächlich schon wissen, dass das, was der verkauft, kriegen die nur bei einer Handvoll Lieferanten in ganz Deutschland. Und wahrscheinlich sind die bei allen anderen Lieferanten inzwischen auch schon gesperrt, weil solche Leute, und davon bin ich halt fest überzeugt, handeln ja immer so. Das heißt, ich glaube einfach, jemanden, der bei dir schwierig ist, anstrengend ist, der im Prinzip nie einsichtig ist, der immer vielleicht auch zu spät bezahlt, der vielleicht auch einfach permanent meckert, dem das nie recht machen kannst. Ich glaube, das ist eine charakterliche Sache und liegt nicht zwingend an dir. Und das bedeutet, wenn du den länger betreust, wird er sich nicht ändern. Und wenn der woanders hingeht, wird er sich auch nicht ändern. Deshalb ist es eben so, es macht aus meiner Sicht für solche Leute keinen Sinn, dass du auf deiner Seite mehr Zeit investierst, weil das wird nicht besser. Das wird einfach nur mehr von dem, was du sowieso nicht magst. Deshalb ist es aus meiner Sicht von Vorteil, da frühzeitig die Reißleine zu ziehen. Wenn du, der jetzt hier zuhört, auch Arbeitgeber bist und hast in der Vergangenheit mal so deine Mitarbeiter vielleicht reflektiert und überlegst jetzt mal, wo hast du einen entlassen, den der ursprünglich mal entlassen wolltest, dann hast du gedacht, ja, nee, vielleicht dreht er sich nochmal, vielleicht muss ich nur nochmal mit dem reden, vielleicht hat der gerade eine schwierige Zeit und du hast dem ein bisschen mehr Zeit gegeben und dann zu einem späteren Zeitpunkt hast du ihn trotzdem entlassen. Das heißt, wer von euch hat wirklich schon mal gedacht, ach, es wird sich schon ändern, ich muss dem nur noch ein bisschen mehr Zeit geben und später einfach festgestellt, der hat sich nicht geändert. Und daraus resultiert für mich heute auch, wenn du das Gefühl hast, da muss einer gehen, dann trenn dich von dem, weil dann hast du es einfach vom Tisch. Es gibt einfach keine Hinweise darauf, dass das später mal eine komplett andere Situation sein wird. Und von daher bin ich einfach dafür, dass du radikal handelst, weil dich das einfach früher wieder auf Kurs bringt und dann kannst du dich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig in deinem Leben sind. Und tatsächlich glaube ich eben, dass wenn das Leute so machen, wenn Leute einfach, ich sag mal, so unangenehme Personen sind, dann sind die immer unangenehm. Die können auch in ein Fünf-Sterne-Hotel fahren und finden dann irgendwas und sagen, ja, weiß ich nicht, also irgendwie war das Handtuch nicht weich genug oder das Bett war nicht richtig gemacht oder es war nicht warm genug, als ich die Dusche direkt eingeschaltet habe oder der Wasserhahn tropft oder das Radio, was da im Badezimmer ist, das ist zu laut eingestellt gewesen, der Pool war zu dreckig, der war zu voll, der war zu leer, der war nicht die ganze Zeit verfügbar. Oder der war zu weit draußen im Garten oder der war zu nah im Haus und dann war es zu warm in dem Raum. Also es gibt ja Leute, die haben immer irgendwas zu meckern. Und wenn du dich von denen fernhältst, dann musst du nicht permanent Lösungen suchen, sondern kannst dich einfach auf die Leute konzentrieren, die eben keine Probleme haben. Und ich glaube, dann hast du einfach ein schöneres Leben. Und das ist eben auch übertragen auf zum Beispiel Verkaufsszenarien aus meiner Sicht wichtig. Ich glaube, du könntest natürlich viele Mechanismen nutzen, um Kunden in Kategorien einzuteilen. Also ich glaube, dass wenn wir da tiefer einsteigen, du musst dir eben über verschiedene Sachen Gedanken machen, wie man einen Kunden spezifiziert, wie man Kunden kategorisiert und dass es mehrere Kundengruppen gibt und wie man die entsprechend dann auch bearbeiten sollte. Das werde ich in einer anderen Podcast-Folge nochmal thematisieren. Aber jetzt hier an dieser Stelle, Stichwort Energielevel, denke ich, muss man sich einfach mal nur ganz leicht an irgendeinen Schema hangeln und das würde ich dir jetzt vorstellen. Geh mal davon aus, es gibt vier Typen von Kunden. Der erste Kundentyp ist der, dem ist grundsätzlich erstmal alles zu teuer. Der ist extrem preissensibel, der hat immer ein Problem mit dem, was du haben möchtest. Der hat immer das Gefühl, er müsste dann nochmal verhandeln, der will vielleicht einen Rabatt, der will vielleicht einen Bonus, der will vielleicht irgendwas on top, was nicht berechnet wird. Der will irgendwie eine andere Zahlungskondition, der setzt dich mit Angeboten aus dem Internet unter Druck. Der ist vielleicht auch schon Bestandskunde bei dir, holt trotzdem immer noch Angebote von anderen Dienstleistern und Wettbewerbern ein, um einfach besser zu prüfen, ob er dich da noch unter Druck setzen kann und so weiter. Das heißt, er ist allgemein preissensibel. Das hat er im Erstkontakt schon bewiesen. Da hast du es vielleicht so ein bisschen ignoriert, hast gedacht, ach, das wird schon noch. Und dann hast du es ja auch irgendwie geschafft, mit dem Deal zu machen. Aber eigentlich hat er sich nie mehr geändert. Und eigentlich ist es jedes Mal mit dem anstrengend. Und eigentlich ist jedes Mal, wenn du mit dem Kontakt aufnimmst, für dich klar, das wird auf jeden Fall wieder gleich eine sehr anstrengende Gesprächssituation. Und wir werden viel über das Thema Preis sprechen. Deshalb, ich würde einfach sagen, wenn einer extrem preissensibel ist, betreue den einfach nicht mehr. Beende die Geschäftsbeziehung oder wenn es ein neuer Kontakt ist, starte gar nicht erst eine Geschäftsbeziehung mit dem, weil das wird niemals Spaß machen. Der wird nicht erkennen, dass es fair sein muss. Der wird nicht erkennen, dass auch du irgendwie einen monetären Vorteil aus dieser Zusammenarbeit haben musst. Der gönnt dir nichts. Der wird jedes Mal gucken, ob er da nicht seine Situation verbessern kann. Und sei es auch nur erst hinten raus, dass er sich über eine Beschwerde eine Gutschrift erhofft, die dann seine Kosten reduziert. Du hast mit solchen Personen Arbeit und wenn du dich von denen frühzeitig fernhältst, glaube ich, erreichst du einfach mehr. Die zweite Gruppe ist, das sind diese Menschen, die einfach im Erstkontakt schon schwierig sind. Schon beim Hallo hast du das Gefühl, ich glaube, das wird nichts mit uns beiden. Irgendwas machen diese Leute, was dich stört. Irgendwie verhalten die sich anders als alle anderen. Irgendwie sind die vielleicht von ihrer Art und Weise so, dass du denkst, boah, nee, mit dem, das wird auf keinen Fall was. Und dann stellt sich für mich die Frage, warum möchtest du jetzt öfter testen, dass du dich immer wieder mit dem triffst, ob der irgendwann nett wird? Weil ich gehe eben auch von folgendem Szenario aus. Stell dir mal vor, du bist auf der Suche nach einem Partner, einer Partnerin und du bist da jetzt sozusagen im ersten Date, dann ist es doch ganz normal so, dass sich jeder von seiner besten Seite zeigt. Du zeigst dich von deiner besten Seite, machst so Versprechungen und sagst, wenn du jetzt ein Mann bist, ja klar, nee, also ich finde das auch ganz gut, mal so durch die Stadt zu bummeln. Das ist ja gelogen, das wissen wir Männer ja alle, aber wir sagen das trotzdem, weil wir irgendwie glauben, das muss man so sagen vielleicht. Dann machst du irgendwelche anderen Zugeständnisse und sagst, nee, also das würde ich auch auf jeden Fall machen und das ist mir auch sehr wichtig und so. Und dann ist es eben so, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man dann vielleicht in so einer Beziehung ist, dann flacht das ja ab. Und gerade wenn du jetzt auch vielleicht dann schon länger zusammen bist, ja, dann ist doch irgendwann ganz klar, nee, hör mal, da hat der keinen Bock drauf, mein Partner, das macht der nicht, das macht meine Partnerin nicht. Und dann wird halt im Endeffekt einfach auch mal so der wahre Charakter sichtbar. Das heißt aber doch, von der Performance-Kurve her, wir stellen uns im Date von unserer besten Seite dar und von da geht es eigentlich nur noch bergab. Und das ist ja einfach Fakt. Ich meine, da gibt es doch einfach so Zeichen, wenn man dann eine längere Zeit zusammen ist, wo man einfach denkt, ja, mein Partner, meine Partnerin, die hat schon Macken, aber man kommt halt trotzdem damit klar. Das führt ja nicht immer zum Abbruch der Beziehung, aber es ist doch trotzdem so, dass du immer mehr Dinge erkennst, wo du denkst, boah, hätte ich das zu Beginn alles so gewusst, weiß ich nicht, ob wir heute ein Paar wären. Kannst du jetzt in deinem eigenen Leben mal reflektieren. Ich bin ziemlich sicher, du wirst da jetzt so 2, 3 Beispiele finden und das brauchen wir jetzt auch nicht auszudiskutieren. Worauf ich hinaus will ist, wenn wir doch wissen, dass wir uns alle im Erstkontakt von unserer besten Seite darstellen und jemand im Erstkontakt mit dir schon nervt, was glaubst du, was mit dem wird, wenn du dem erstmal 2 Monate, 4 Monate, 6 Monate Zeit gibst und dessen Performance auch schlechter wird? Wo soll das denn hinführen? Dann ist das doch irgendwann so, dass du denkst, um Gottes Willen, Leute, gebt mir mehr Geld, damit ich mich mit der Person überhaupt unterhalte oder schützt mich vor dieser Person. Und wenn das doch absehbar ist, dann gib doch dieser Person gar nicht die Chance, mit dir zusammenzuarbeiten, um einfach auch nicht in diese Situation zu kommen, dass du irgendwann einfach frustrierte Treffen mit dieser Person machst oder einen Würgereiz entwickelst oder spürst, wenn du deren Name als E-Mail-Absender siehst, oder die Nummer von dieser Person bei dir im Handy-Display oder Telefon-Display auftaucht oder irgendwie, keine Ahnung, Kollegin einen Zettel hinlegt und sagt, XY hat angerufen und du denkst einfach nur, warum? Warum muss ich dieses Kreuz tragen? Deshalb meine Idee wäre einfach, Leute, die vom Erstkontakt an schwierig sind, einfach nicht nochmal wieder treffen. Dann hast du unterm Strich hinten raus einfach mehr Spaß. Dann hast du noch 2 weitere Gruppen, für die ich tatsächlich immer offen bin. Das sind einmal Impulskäufer. Das sind Kunden, die sagen, ja, coole Idee, habe ich noch nie drüber nachgedacht, was sie da gerade vorstellen. Klingt aber super spannend, würde ich mir gerne mal genauer angucken. Können wir gerne machen, dann geben die einen Auftrag. Dann kannst du mit denen eine Abwicklung durchführen und dann wirst du im Normalfall mit denen auch eine gute Zeit haben. Weil die sind halt impulsiv, die können sich's häufig auch leisten. Die sind nicht ganz so kritisch, die brauchen nicht 41 Details. Die holst im richtigen Moment mit einem guten Angebot ab und dann sagen die, das machen wir jetzt einfach mal und wenn das Ergebnis dann passt, dann entwickeln die ein Grundvertrauen und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du einen neuen Vorschlag hast, sind die wieder dabei und so hast du im Endeffekt mit denen eine gute Zusammenarbeit und wenn du die ersten 2 Gruppen nicht bedienst, hast du auch genug Zeit für solche Leute und dann hast du einfach spannendere Gespräche. Die 4. Gruppe sind dann die Menschen, die haben eben Vorkenntnisse, die haben vielleicht auch ein paar kritische Fragen, die haben vielleicht ein paar Fachfragen, die bringen dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zum Nachdenken oder in die Notwendigkeit, dass du nochmal was nachgucken musst, weil die einfach eine konkrete Fragestellung ganz explizit beantwortet haben wollen. Aber es ist ja kein Problem, weil die haben ja ernsthaftes Kaufinteresse, die wissen, was du tust, die wissen auch, was sie damit machen werden, die verstehen auch, dass das Geld kostet, die haben die Komplexität auch verstanden, sonst hätten sie sich da irgendwas im Internet bestellt, entweder eine fertige Lösung oder einen Bausatz und das Thema selber gelöst. So wissen sie aber, sie brauchen einen Fachmann, eine Fachfrau auf der Anbieterseite, die das Ganze dann als Lösung vielleicht komplett zur Verfügung stellt. Und von daher sind die eigentlich auch pflegeleicht. Die haben halt einfach nur im Vorfeld ein paar Fragen. Und ich glaube, manchmal sind solche Fragen auch hilfreich, weil die dir Fragen ja auch helfen, den Bedarf noch genauer zu verstehen. Und damit vermeidest du ja, dass ihr später irgendwann zusammensitzt und dann sagt jemand, ja, das können wir jetzt leider mit dieser Variante nicht machen. Das wusste ich nicht, dass sie das machen wollen. Von daher hast du aus meiner Sicht von Impulskäufern was und du hast auch was von diesen Menschen mit Vorkenntnissen. Aber preissensible Menschen und beispielsweise Leute, die schwierig sind, würde ich gar nicht betreuen. Und dann musst du dir einfach auch überlegen, dass du vielleicht auch mal in deinem eigenen Leben hinterfragst, hast du vielleicht auch einfach, ich sag mal, Dinge, die du gezielt tun kannst, um wieder auf positive Energie zu kommen, um einfach aufzuladen. Ich habe früher, als mein Sohn so, ich sag mal, 3, 4 Jahre alt war oder 5, wenn der so Mittagsschlaf machen wollte, dann fand er das Wort Mittagsschlaf nie so schön. Wenn ich gesagt habe, Jonathan, du musst jetzt mal Mittagsschlaf machen und so weiter, er sagte, Papa, ich bin gar nicht müde, ich will gar nicht schlafen und ich schlafe heute Abend und so weiter. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, Jonathan, du musst jetzt aufladen. Und dann hat er gesagt, wie aufladen? Ja, ich sage, du brauchst jetzt neue Energie. Dafür musst du dich hier hinlegen und dann lädt der Körper auf. Und das fand er eine Zeit lang ganz gut. Heute, jetzt ist er 6, klappt das natürlich nicht mehr. Aber der hatte halt gesehen, wie Papa auch immer mehr wieder so elektronische Geräte auflädt. Und habe ich gesagt, du musst jetzt einfach mal ein bisschen was aufladen. Und das klappte dann auch. Meine Frau hat zum Glück dann auch mitgespielt. Wobei die beim allerersten Mal, als sie hörte, wie ich ihm erzählte, er müsste laden, dachte, okay, mein Mann hat wirklich nicht alle Latten am Zaun. Aber lass ihn mal, der Junge scheint dieses Gespräch zu mögen. Insofern musste manchmal ein bisschen kreativ sein. Aber ich glaube, du solltest das für dich einfach rausfinden, was bringt dir Kraft. Für mich ist es zum Beispiel so, ich finde unheimlich viel Kraft im Körperlichen. Das heißt, ich habe keinen Spaß an so handwerklicher Arbeit, aber ich gehe gerne wandern, ich mache gerne mal eine Fahrradtour, ich gehe auch gerne mal joggen, ich gehe auch gerne mal schwimmen, ich fahre auch gerne mal mit meinem Sohn irgendwo an den Strand und buddel einfach mal Sandburgen oder sowas. Das heißt, einfach so draußen in der Natur zu sein, bringt mir unheimlich viel Kraft. Auch mit richtig guten Leuten Zeit zu verbringen, bringt mir Kraft. Ich ziehe auch unheimlich viel Energie daraus, wenn ich mit Leuten einfach auch vielleicht über deren Business-Probleme spreche und dann zusammen mit denen Lösungen finde, die dann auf den Weg bringe und dann vielleicht auch so sehe, wie die ersten Ergebnisse eintreten. Auch das bringt mir unheimlich viel Kraft. Das heißt, ich kann viel auch aus meiner Arbeit ziehen. Wenn ich Vorträge halte, dann freut es mich, wenn einer zwischendurch nickt oder mal lächelt oder so erkennbar erreicht wird und dann sozusagen im Kopf darüber nachdenkt, was hat er gerade gesagt, was bedeutet das für mich und mein Leben, wie kann ich daraus entsprechende Schlüsse ziehen, was hat das jetzt für Konsequenzen? Du siehst ja manchmal, wenn du jemanden irgendwas gesagt hast, was den direkt ins Nachdenken gebracht hat oder wenn die am Schluss dann auch mal klatschen oder wenn die nach so einem Vortrag kommen und sagen, war echt cool und Semmelroth, krass, das hat mich voll erreicht oder so. Oder wenn dann auch mal Leute kommen und sagen, Herr Semmelroth, ich habe einen Sohn, der hat das, das oder eine Tochter, das, das und die finden noch nicht ihren Weg ins Berufsleben, haben sie da eine Idee und ich dann vielleicht auch die Chance habe, mit den Kindern mal zu sprechen und denen so ein paar Tipps mitzugeben und so, weil ich einfach glaube, gerade die Jungen brauchen von uns, die schon ein bisschen länger in diesem Business-Game unterwegs sind, auch mal ein bisschen, ja, ich sag mal, Zuspruch nach dem Motto, mach dir nicht so viel Stress, wenn du 12, 13, 15, 18 bist und du weißt noch nicht, wo du mit deinem Leben hin willst. Das ist doch okay. Die Gesellschaft signalisiert dir, das sei nicht okay. Jeder müsste einen perfekten Plan haben. Jeder müsste eigentlich schon an Tag 1 wissen, was da mal aus dieser Person werden soll. Und dann pushen die Eltern die Kinder aus meiner Sicht auch zu früh in die Richtung, weil sie vielleicht auch ihre eigenen Fehler im Leben und ihre nicht ganz erreichten Karriereziele dann sozusagen auf die Kinder übertragen und das dann kompensieren und so weiter, indem sie die in die richtige Richtung pushen. Ich glaube, wenn die Kinder jung sind, lass sie doch einfach mal ein bisschen draußen im Wald spielen. Zwischendurch, wenn es Jungs sind, auch mal ein Feuerchen machen. Vielleicht dann auch mal hier Silvester ein paar Böller in die Luft schießen. Ob die das dann später immer noch machen, ist doch ein anderes Thema. Aber die müssen doch auch mal einfach alles kennenlernen, um überhaupt mitreden zu können. Ich trinke ja zum Beispiel gar keinen Alkohol, aber ja, ich habe auch schon mal ein Bier probiert. Ich fand es ekelhaft. Ich habe es auch noch mal probiert. Ich fand es immer noch nicht gut. Aber einfach die Tatsache, dass ich es mal getestet habe, ist für mich ja eine schöne Beruhigung, weil so habe ich ja nicht das Gefühl, ich hätte was verpasst, sondern ich habe was getestet, fand es nicht gut und bin deshalb gerne mit Wasser unterwegs und fahre auch gerne, wenn ich mit Leuten zum Beispiel in Gruppen irgendwo hinfahre. Aber ich glaube, mit Verboten und so weiter kann man niemanden erziehen. Man muss den Leuten einfach Möglichkeiten anbieten, denen die Chance geben, Dinge zu testen. Und dann glaube ich, wenn man mal gefunden hat, was einen wirklich packt, was einen wirklich begeistert, dann werden die Leute in dem Bereich auch keine Motivationsprobleme haben. Das bringt mich halt auch zu dem Thema Energie in der Firma. Ich glaube, wenn du einfach Mitarbeiter hast, die du permanent motivieren musst, dann solltest du dich von denen trennen, weil ich glaube, es kann nicht die Aufgabe von Führungskräften sein, Mitarbeiter permanent zu motivieren. Leute sollten intrinsisch motiviert sein, sollten Motivation Motivation aus ihrem Tun heraus ableiten, sollten sich selber Ziele setzen und dann Motivation daraus ableiten, dass diese auch erreicht werden, sollten sich mit Problemen auseinandersetzen, die selbstständig meistern und das dann in der Reflexionsphase nutzen, um zu sagen, wow, das hat mich richtig nach vorne gebracht, das hat mich angetrieben, dieses Hoch, dieses High möchte ich gerne nochmal erleben. Und wenn du da jemanden hast, der den ganzen Tag eigentlich sozusagen angestoßen werden muss oder wie früher, ich hatte so ein Spielzeug als Kind, so eine Puppe mit so einem Schlüssel im Rücken. Jeden Tag musst du die neu aufziehen, damit die einfach auf der Arbeit funktionieren und laufen. Das, glaube ich, ist kein gutes Konzept, weil das gerade auch in Zeiten von Homeoffice und dezentralen Führungsstrukturen und so ja irgendwann gar nicht mehr abbildbar ist, weil du ja bei solchen Modellen auf den direkten Kontakt angewiesen wärst und dich nie darauf verlassen kannst, dass einer auch mal in deiner Abwesenheit gute Ergebnisse bringt. Von daher sind das aus meiner Sicht dann für bestimmte Organisationsstrukturen nicht die richtigen Mitarbeiter. Ich glaube schon, dass man bei Mitarbeitern gucken muss, dass man die nicht motiviert. Du kannst sie an verschiedenen Stellen durchaus mal loben. Das wissen die sicherlich auch zu schätzen. Du solltest dir vielleicht auch mal Zeit nehmen, den irgendwann mal zu signalisieren, ob sie einen guten Job machen oder nicht, weil auch da brauchen die ja manchmal ein bisschen Rückmeldung. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es eben viel wichtiger, dass du Demotivationen aus deren Alltag entfernst, wie zum Beispiel nervende Kunden und so weiter, weil das dann einfach dazu führt, dass die Leute automatisch weniger Energie verlieren und dann automatisch mehr haben und dann brauchst du sie auch nicht zusätzlich aufladen und dann performen die auch gut, dann kriegen sie die Ergebnisse, dann produziert das automatisch noch mehr Energie und dann hast du halt eine Aufwärtsspirale. Deshalb hängt das aus meiner Sicht alles miteinander zusammen. Aber du musst für dich selber auch überlegen, was bringt dir Kraft, was bringt dir Ausgleich. Ich glaube nicht an Work-Life-Balance, ich glaube an Kontraste. Wenn du körperlich stark gefordert bist auf der Arbeit, weil du zum Beispiel handwerklich tätig bist, Maurer bist, Dachdecker bist und so weiter, dann glaube ich tatsächlich, dass Fitnessstudio nicht der richtige Weg ist, um nach Feierabend seine Zeit zu verbringen. Dann könnte es tatsächlich auch mal vielleicht cool sein, einfach am Lagerfeuer zu sitzen oder auch mal Netflix einfach nur zu schauen, damit du einfach auch mal in eine Ruhephase kommst, weil so ein Körper kann man auch nicht den ganzen Tag belasten, so ein Muskel braucht auch mal Pause. Wenn du den ganzen Tag nachdenkst, glaube ich, ist Bewegung und sowas eben auch von Vorteil. Und wenn du die ganze Zeit wie ich halt auch mit Menschen redest, ich werde ja viel fürs Nachdenken, fürs Reden und dann fürs Kommunizieren und Vortragen und sowas alles bezahlt. Deshalb bin ich halt auch gerne in meiner Freizeit mal alleine. Ich kann unheimlich gut abschalten, wenn ich zum Beispiel mal eine Stunde schwimme oder wenn ich einfach mal 50 Kilometer Fahrrad fahre oder wenn ich einfach mal durch den Wald jogge. Deshalb habe ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt so joggen gehe oder so, aufgehört, mit Kopfhörern zu joggen. Weil wenn du einfach ohne Kopfhörer joggst und einfach mal, ich wohne direkt am Wald, wenn du dann durch den Wald joggst, dann hörst du einfach auch mal so ein paar Vögel, dann hörst du mal so ein bisschen diese Bäume knarren, wenn die so aneinander gewachsen sind, dann hörst du ein bisschen das Blätterrauschen, dann hörst du vielleicht aber auch mal einen Fahrradfahrer, dann hörst du auch mal jemand anders reden, dann hörst du vielleicht aber auch mal so eine Maus da irgendwie durch die Blätter flitzen oder. Und ich glaube, dann wirst du halt einfach auch eher runterfahren, als wenn du noch ein Hörbuch in deinen Kopf ballerst oder wenn du mit irgendwelcher Technomusik versuchst, dich nochmal zusätzlich anzutreiben, weil ich glaube, der Ausgleich ist wichtig. Als ich 16, 17 war, war ich mal bei so einem Arzt, hatte da einfach mal so einen kleinen Check-up gemacht und dem hatte ich auch erzählt, ja, ich würde zwischendurch mal joggen gehen. Und dann sagt er zu mir so, und wie läuft das ab? Und dann erzähle ich ihm so, ja, ich hätte da so eine Strecke und ich wüsste genau, wie lang die ist und ich hätte so eine Uhr und sowas. Und dann würde ich da halt tracken, ob ich immer schneller werde, weil ich würde das ja als Training machen und so. Und dann hat er mich angeguckt und hat sowas gesagt, was mich bis heute, jetzt bin ich ja fast 45, echt beschäftigt. Und zwar hat er gesagt, schau mal, das, was du da machst, ist blödsinnig. Du stehst ja irgendwie den ganzen Tag unter Strom, du versuchst den ganzen Tag Leistung zu erbringen und dann gehst du in den Wald als Ausgleich, versuchst dich aber wieder unter Leistungsdruck zu setzen. Der sagte, lauf doch einfach mal im Wald und hör mal nur auf deinen Körper. Du merkst doch selber, ob du schneller laufen könntest, weil das mit der Atmung noch klappt, weil die Muskeln noch funktionieren, weil die Kraft nicht verschwindet. Oder du merkst auch, wenn du einen Gang runterschalten musst, weil du denkst, bei dem Tempo schaffe ich das niemals, das aufrechtzuerhalten, werde ich diese ganze Distanz nicht schaffen. Du wirst einen guten Tag haben, weil du mal gut geschlafen hast, weil du gut gegessen hast, weil du einfach vielleicht auch über Tag schöne Erlebnisse hattest. Du wirst einen anderen Tag haben, da läuft es nicht ganz so gut. Und da musst du das einfach akzeptieren und darfst dich nicht an diesen externen Messinstrumenten permanent orientieren, weil das einfach zu Frust führt. Und deshalb, wie gesagt, ich glaube, du musst einfach für dich gucken, wo kannst du Kraft draus tanken und das dann auch einfach durchsetzen. Ich sage in meinen Vorträgen gerne mal, wer höher steigen will, braucht nicht mehr heiße Luft, sondern weniger Ballast. Und bei dem Ballast geht es aus meiner Sicht eben auch um Energieräuber. Da geht es einfach darum, dass du Leute einfach auch mal ignorierst, die sagen, ich würde das nicht machen, weil die meinen genau das. Sie würden das nicht machen, aber sie hoffen, dass du es jetzt auch nicht machst, weil wenn du es machst und es funktioniert, hast du deine Situation verbessert. Sie haben ihre Situation nicht verändert. Dadurch ist das Gefälle zwischen euch beiden noch größer geworden, was für die noch mehr Frustration auslöst, weil Leute, die dir solche Tipps geben, häufig eher auch schon ursprünglich ein bisschen neidisch auf dich sind, gerne da wären, wo du bist, sind aber nicht bereit, den Einsatz zu bringen. Und wenn du Distanz vergrößerst, sind sie halt noch unzufriedener. Das wird dann irgendwann auch umschwenken. Dann werden sie dich auch tatsächlich aktiv bekämpfen, gegebenenfalls sogar andere involvieren, weil sie merken, alleine schaffen sie das nicht mehr. Aber du musst dich einfach von so Glaubenssätzen aus der Vergangenheit lösen. Du musst dich vielleicht auch einfach mal selbst hinterfragen. Du solltest wirklich mal kritisch analysieren, was bringt dich nach vorne, was nicht. Und dann solltest du aus meiner Sicht auch zwischendurch immer mal wieder auf deinen Körper hören. Also wenn du beispielsweise öfter Durchfall hast, dann bist du vielleicht einfach extrem gestresst, dann isst du vielleicht falsch, dann bist du vielleicht auch permanent in Hetze, dann schiebst du da vielleicht Sachen in deinen Körper rein, die der gar nicht verarbeiten kann, und dann wirst du deinem Körper irgendwie unterm Strich eher schaden. Wenn du merkst, dass du jede Nacht schlecht schläfst, dann bist du halt einfach irgendwie über Tag falsch unterwegs. Entweder trinkst du zu viel Koffein, was tatsächlich ja für schlechten Schlaf verantwortlich ist, oder du hast zu wenig Bewegung, oder du hast halt einfach zu viel Stress im Kopf und schaffst es nicht abzuschalten und so. Ich zum Beispiel gehe jeden Abend, egal wie spät es ist, ich gehe jeden Abend duschen und dusche auch dann gegen Ende immer eiskalt. Weil wenn ich so eiskalt dusche, dann ziehen sich die ganzen Muskeln nochmal so zusammen, und danach, wenn die Muskeln dann wieder loslassen und so weiter, spüre ich aber so eine wahnsinnige Entspannung. Und wenn du das jetzt, ich habe damit 2000 angefangen, es hat mir einer bei der Bundeswehr, wenn wir da in so einer Mannschaftsdusche geduscht haben, hat er mir das verraten, der stand immer neben mir. Und wenn wir da, weil wir abends, wir waren ja in einer Stube, 6-Mann-Stube, und wenn man sich dann Bett fertig macht, gehst du eigentlich so zusammen alle in den Waschraum. Und Funkerfrei war das. Und Funkerfrei stand dann immer so mehr oder weniger neben mir da an diesen Mannschaftsduschen. Und irgendwann spritzte da permanent so kaltes Wasser zu mir rüber. Und dann sage ich mir, was stimmt denn nicht mit dir? Wieso duschst du kalt? Und dann hat er mir da von seiner Strategie erzählt. Das fand ich spannend. Dann habe ich 2000 in der Kaserne damit angefangen. Und jetzt 2024 mache ich das immer noch. Ich dusche immer noch kalt jeden Abend. Und das Schöne ist, dass mein Körper das als Signal inzwischen sehr gut versteht. Das heißt, sobald er diese kalte Wassermenge spürt und dann auch die Dunkelheit da draußen, ich schlafe auch mit Schlafmaske, damit ich absolute Dunkelheit habe, dann weiß mein Körper einfach, jetzt muss ich runterfahren, jetzt kann ich loslassen, jetzt muss ich über nichts mehr nachdenken, jetzt muss ich nicht noch heute Nacht irgendwie über diese Sachen sinnieren, und dann kann ich auch tatsächlich deutlich besser schlafen. Und das sind einfach so Sachen, die ich bei mir selber festgestellt habe, und ich möchte dich einfach einladen, in dieser hektischen Welt, in der wir alle leben, einfach für dich mal rauszufinden, was ist es, was dich tatsächlich einfach Nerven kostet, und was ist es, was dir Energie bringt, und wie kannst du die Dinge, die dir Energie bringen, regelmäßig in deinen Alltag einfließen lassen, um darüber im Prinzip einfach auch sicherzustellen, dass du planbar weißt, was musst du tun, um wieder energetisch auf einen höheren Level zu kommen. Weil egal wie sehr du versuchst, dich zu schützen, du wirst immer auch den Moment erleben, wo du dich einfach mal nicht schützen kannst und wo du auch einfach mal andere Leute priorisieren musst. Heute Morgen zum Beispiel, ich war im Büro, als ich hier die ersten Sachen hier bezüglich Podcast geplant habe, und dann bin ich rausgegangen, da stand dann eine Nachbarin, von der ich weiß, dass ihr Mann vor kurzem gestorben ist, und dann habe ich mich mit ihr eben unterhalten, und dann fing sie plötzlich an, so ein bisschen zu weinen, weil sie das natürlich immer noch mitnimmt, und da kannst du auch nicht einfach weggehen und sagen so, hör mal, ich merke, du bist jetzt gerade am Weinen, du brauchst mich nicht, ich habe jetzt dann auch noch was anderes zu tun, sondern da musst du natürlich schon auch ein bisschen dastehen und sich um die Leute kümmern. Ich meine, da weißt du ja selber, was man da machen muss, aber das ist ja dann in dem Moment auch ein Punkt, wo du einfach dankbar sein kannst, wenn du einen Energieüberschuss hast, weil dann kannst du halt ein bisschen Energie übertragen, dann wird es der Person irgendwann besser gehen, du bist aber trotzdem danach nicht komplett platt. Du bist nicht ausgelaugt, du bist jetzt nicht den ganzen Tag damit mental gefangen, sondern du nimmst das dann einfach hin. Und das ist das, was ich meine. Es wird Situationen in deinem Leben geben, da musst du einfach für andere Leute da sein. Aber wenn du dann keinen Überschuss verfügbar hast, dann geht's halt auch nicht. Und deshalb achte darauf, dass immer Überschuss vorhanden ist. Das ist genau wie Liquidität. Wenn du schön viel Geld auf dem Konto hast, dann musst du das nicht ausgeben. Aber an dem Tag, wo irgendeine ungeplante Kostenposition auf dich zukommt, entsteht auch kein Stress, sondern du machst eine einfache Überweisung und das Thema ist erledigt. Und Energie übertragen ist auch nichts anderes als eine kleine Überweisung, ein kleiner Transfer. Und eventuell kriegst du sogar später auch wieder was zurück. Und das ist halt einfach das, was aber nur Sinn macht, wenn du in einer positiven Grundladung bist. Darum ging es hier in dieser ganzen Folge. Ich hoffe, dass du den ein oder anderen Impuls jetzt hier mitnehmen konntest und du das Ganze jetzt hier nicht zu abgedreht betrachtest und vielleicht dann auch tatsächlich nicht die Frage stellst, was hat das mit Business zu tun, weil das heißt Business-Turbos und so weiter. Aber ich glaube, das Abbild, also das Unternehmen ist immer ein Abbild des Unternehmers, der Unternehmerin. Das heißt, wenn du beispielsweise einfach schlecht organisiert bist, wenn du immer auch im Energie-Low bist, wenn du vielleicht auch mit Geld nicht umgehen kannst, wenn du irgendwelche Zusagen nicht einhältst und, dann wird man genau das Gleiche auch an deiner Firma sehen. Und deshalb glaube ich eben auch, wenn du einen hohen Energielevel hast, dann wirst du auch immer ein sehr stark wachsendes, dynamisches Unternehmen haben, was immer wieder den Status quo in Frage stellt, was immer auch wieder auch weiß ich nicht, spannende Mitarbeiter anzieht, was dann auch den Mitarbeitern immer wieder zeigt, da ist noch viel, was wir zusammen bewegen wollen und so weiter. Und von daher glaube ich, man kann sich da nicht genug mit beschäftigen, weil man ja häufig dann auch, gerade wenn man Leute dann auch in seinem direkten Umfeld hat und die ein bisschen unterstützen möchte, einfach auch ja, was überhaben muss, um denen helfen zu können. Deshalb vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann muss es ja in irgendeiner Form für dich Mehrwert gehabt haben. Ich hoffe, dass du daraus auch was ableitest, weil Umsatz kommt von Umsetzen, Ergebnisse kommen vom Machen. Überleg dir jetzt vielleicht einfach ganz konkret nochmal, was bringt mir planbar Energie und wie kann ich das beispielsweise routinemäßig in meinen Alltag integrieren, sodass du wegkommst von diesen zufälligen Ereignissen hinzu, da kann ich mich darauf verlassen, dass das eintritt. Und dann versuch das vielleicht auch mal in deinem engsten Familienkreis zu kommunizieren, dass die Leute, wenn das jetzt eine neue Vorgehensweise ist, vielleicht auch ein bisschen unterstützen, dass du da nicht permanent noch irgendwie Konflikte herbeiführst und die dann sagen, jetzt macht er nur noch so sein eigenes Ding und so weiter, sondern erklären, was der Hintergrund davon ist. Zieh das durch, beobachte, was es mit dir macht. Und wenn du vielleicht da in dem Zusammenhang auch Ergebnisse siehst, dann würde ich mich einfach über eine Rückmeldung freuen. Du kannst gerne mir über LinkedIn schreiben, du kannst mich natürlich auch per Instagram kontaktieren, du kannst gerne aber auch mal auf meine Roadshow kommen, da sehen wir uns nicht nur persönlich, sondern da wirst du auch andere Unternehmer finden, die sich mit mir, meinen Gedanken, meiner Energie identifizieren, die auch dann für sich aus häufig viel Energie mitbringen. Deshalb sind die Events auch immer so ja, voll gut, sage ich jetzt einfach mal. Und wir kommen ohne Hüpfen, Klatschen, Tanzen und Massieren aus, weil die Leute an sich schon gute Laune haben und nicht immer erst wieder aus dem Koma zurück in die Realität geholt werden müssen. Wenn du da ein Interesse hast, in den Shownotes findest du alle Links. Wenn du denkst, Transaktionskosten war heute ganz spannend, dann muss ich doch mal tiefer einsteigen. Das Buch 55 Business Turbos, Link dazu ist auch in den Kommentaren. Kannst du dir sichern, inklusive Hörbuch und so weiter. Wenn du möchtest, auch mit Widmung, schick uns eine E-Mail, sag, ich hätte gerne Widmung oder auch nicht. Ich will ja nicht dein Buch vollschmieren, wenn du da gar keinen Wert drauf legst. Und von daher, sag uns einfach, was wir für dich tun können. Ansonsten würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge freuen und natürlich auch, wenn dir diese Folge weiterempfiehlst, sodass der ein oder andere, dem es vielleicht gerade auch gerade nicht so gut geht, nochmal so einen kleinen Impuls kriegt, ein paar Ideen kriegt, was könnte er tun, um seine Situation zu ändern. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Dein Philipp.